Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
Teil 12. In dieser Sendung hinterfragen Susanne Bartha und ihr Vater den Ursprung der europäischen Rechtslehre. Fußt diese wirklich auf antiker griechischer Rechtslehre? Heinz Bartha, Professor für Zivilrecht an der Universität Innsbruck, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland. Entstanden ist ein vierbändiges Werk, der zweite Band ist vor kurzem im Harrassowitz Verlag erschienen.
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass es seit langem als ausgemacht gilt, dass die Rechtswissenschaft aus Rom kommt, dass die Griechen zwar alles Mögliche entwickelt hätten, wie Kunst, Architektur, Dichtung, Philosophie, aber im Rechtsdenken primitiv geblieben seien. Anerkannt wird zwar, dass die Voraussetzungen, Wissenschaft betreiben zu können, aus Griechenland kommen. Platon, Aristoteles und Theophrast haben hier die Grundlagen gelegt. Wie lässt sich aber belegen, dass auch die Grundlagen der Rechtswissenschaft auf die Griechen zurückgehen?
Die Griechen haben aus der Archaik heraus wichtige Rechtsgrundlagen entwickelt. Aus diesem philosophischen Denken heraus, das die allgemeinen Wissenschaftsgrundlagen erzeugt hat, wurde auch, das hat beispielsweise Aristoteles gemacht, die Rechtsgeschichte entwickelt. Aristoteles hat Philosophiegeschichte betrieben im Hinblick darauf, einen Erkenntnisgewinn selber zu erzielen, wenn er seine Vorgänger von der ionischen Naturphilosophie her bis zu ihm durchgeht und durchkämmt und schaut, was haben die untersucht, was haben die gedacht, was war richtig, was war falsch. Da wollte er selber Erkenntnisgewinn erzielen. Und das Dreigestirn, beginnend mit Platon, Aristoteles, Theophrast, da wurden groß angelegte Untersuchungen durchgeführt. 158 Polis sind untersucht worden, unter anderem auch rechtshistorisch, wie sich die entwickelt haben. Man hat also aus der Philosophiegeschichte heraus für die Rechtsgeschichte die Methoden übertragen auf den Bereich des Rechts, um auch hier im Rechtsbereich Erkenntnisgewinn zu erzielen. Also die Rechtsgeschichte ist ein Kind der Philosophiegeschichte und eine Schöpfung der Griechen, der großen, vor allem der großen griechischen Philosophie. Und die Römer waren nicht wirklich interessiert an Rechtsgeschichte. Ein weiterer Punkt, der Beleg, dass die Wissenschaft bereits in Griechenland entstanden ist, ist die Rechtsvergleichung. Platon hat aus dem Nichts eine institutionalisierte Rechtsvergleichung geschaffen. Er hat ein Institut, das es bereits bei den Griechen gegeben hat, den sogenannten Festgesandten, Theoros hat der geheißen, dazu weiterentwickelt, dass diese Theoroi, diese Gesandten, nunmehr mit juristischen Aufgaben in andere Poleis ausströmen, um zu suchen, ob die interessante Regelungen haben, die man auch selber brauchen könnte. Und genau mit dieser Zielsetzung, die noch heute für die Rechtsvergleichung gilt, die Suche nach dem besseren Recht, nach dem besten Recht. Und diese Rechtsvergleichung ist ebenfalls in diese 158 vergleichenden Untersuchungen aus der ganzen griechischen Poliswelt eingeflossen. Sogar Karthago ist da, also nicht nur griechische Polis, auch außergriechische Polis sind untersucht worden. Es sind zwar die meisten Untersuchungen verloren gegangen, aber die größte und wichtigste, die Athenaia und Politeia, die aller Wahrscheinlichkeit von Aristoteles und seinem Team stammt, ist erhalten geblieben. Also Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung sind griechischen Ursprungs. Das sind die Wurzeln führt ein weiteres Standbein einer eigenen Disziplin, Rechtspolitik. Die Griechen haben intensiv Rechtspolitik betrieben. Und die Methodenteile Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung haben der Rechtspolitik, also der Weiterentwicklung und Anpassung des Rechts gedient. Daneben haben die großen Philosophen vor allem auch die Rechtsphilosophie entwickelt. Heute hat man in der jüngeren Zeit vor allem geglaubt, die Griechen hätten nur die Rechtsphilosophie geschaffen. Das ist aber völlig falsch. Auch die Rechtsgeschichte, die Rechtsvergleichung, die Rechtspolitik, die Gesetzgebungskunde sind griechischen Ursprungs. Und traditionell hatte Griechenland, davon hat Rom sehr profitiert, eine ganz hochentwickelte Kautelarjurisprudenz. Darunter versteht man die Jurisprudenz, die der Bewältigung des juristischen, des rechtlichen Alltagslebens dient. Vom Kaufvertrag bis zur Eheschließung, von der notariell errichteten Urkunde bis mehr oder weniger hinein ins Erbrecht.
Wie ausdifferenziert war das bei den Griechen? Das heißt, gab es bereits verschiedene Rechtsgebiete?
Die hat es bereits gegeben. Das ist also entwicklungsgeschichtlich sehr interessant, sich anzuschauen. Der Ausgangspunkt der gebietsmäßigen Rechtsentwicklung ist das Familienrecht. Das Familienrecht ist geradezu Normgenerator. Das Familienrecht hat die Anfänge des Sachenrechts, also der Eigentumsbildung, der Eigentumszuweisung, die Ansätze des Erbrechts ausgebildet, schuldrechtliche Ansätze ausgebildet. Also vom Familienrecht ausgehend entwickeln sich Erbrecht, Sachenrecht bis hinein ins Schuldrecht und zwar zum Teil dann schon in immer weiterer Entfernung vom Familienrecht mit sehr modernen Überlegungen. Beispielsweise Vertragsfreiheit, dass ein Gesetz festgeschrieben hat, dass das, was Parteien vereinbart haben, die sogenannte Homologie, gelten soll, wenn sich das Vereinbarte im Rahmen des Gesetzes hält, der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Weiter sind wir auch noch nicht. Das ist also alles höchst modern. Und dazu ist eins zu sagen. Diese griechische Rechtsentwicklung ist deswegen auch sehr gering geschätzt worden oder zu wenig beachtet worden, weil der ganze öffentlich-rechtliche Bereich, der bei den Griechen hochentwickelt war, viel höher als bei den Römern, nicht so beachtet wurde. Beachtet wurde in der Rechtsgeschichte vornehmlich die Privatrechtsentwicklung. Ich bin selber Privatrechtler, aber das öffentliche Recht war natürlich mindestens genauso wichtig, wenn man sich vorstellt, das Instrument der Gesetzgebung, das Gesetzgebungsverfahren, das detailliert ausgearbeitet war, überhaupt die Idee der Verfassung, von der wir noch heute zehren, das ist alles unter den Tisch gefallen. Man hat immer nur vom Privatrecht gesprochen, wo die Römer zwar dann weitergekommen sind, aber die Grundlagen sind bis zum Aktionensystem griechischer Herkunft.
Thank you.
Du hast gesagt, das Familienrecht galt als Normgenerator. Kannst du ein Beispiel nennen, wo man wirklich also diese Entwicklung bis zu den Griechen konkret zurückverfolgen kann?
Nun, die ältesten Regeln, die das Familienrecht entwickelt hat, sind die Heiratsregeln, die Austauschverträge verschiedener Gruppen, die mehr oder weniger Frauen austauschen. Man ist sehr bald draufgekommen, dass Beziehungen zwischen engen Verwandten nicht ideal sind, sowohl erbmäßig als auch interessenmäßig. Und man ist dazu übergegangen, exogame Regeln, dass man aus der eigenen Gruppe, aus der eigenen Verwandtschaftsgruppe niemand heiraten durfte. Und diese Austauschbeziehungen haben gewissermaßen das Rechtsdenken angekurbelt, in verschiedener Hinsicht, unter anderem etwa, was Vertragsschlussmechanismen einhält, was die Zuhaltung von Verträgen anlangt, was Sanktionen anlangt, wenn man sich nicht daran hält und dergleichen mehr. Und dann kommen natürlich so Regeln dazu wie das Inzesttabu, das überhaupt nichts mit Religion zu tun hat. Das sind einfach Erfahrungswerte, die angeblich bis in die höheren Tiere, in die Primaten zurückreichen. Manche behaupten sogar bis in die Pflanzenwelt. Das ist rechtlich gefasst worden und von dort ausgehend dann das Hauswesen geregelt worden. Das Hauswesen hat ausgegriffen in die Nachbarschaft in die Dorfgemeinschaft und die Kreise, also der Regelung, sind immer größer geworden und das Endstadium war dann die möglichst autarke Polis.
Wie schaut es mit dem Persönlichkeitsrecht aus? Wie weit, wie hoch war das bei den Griechen schon entwickelt?
Das ist etwas vom Erstaunlichsten, dass man das übergangen hat. Das Persönlichkeitsrecht beginnt bereits in solonischer Zeit entwickelt zu werden. Es gab sogar von Solon ein Gesetz, das einen sogenannten postmortalen Ehrenschutz statuiert hat. Das heißt, Solon hat angeordnet, dass man auch über Tote nicht schlecht reden darf und hat das gesetzlich geahndet. Die Persönlichkeitsentwicklung war sehr hoch. Man weiß zwar das Datum nicht ganz genau, aber aus wahrscheinlich perikleischer Zeit um 450 stammt ein Gesetz, das heißt Nomos Moicheias. Und dieser Nomos Moicheias hat bereits einen Persönlichkeitsschutz, der Kinder, Erwachsene, Frauen wie Männer und das Überraschende ausdrücklich gesetzlich geregelt und gut belegt, etwa bei Rednern wie Demosthenes. Und dieser Persönlichkeitsschutz hat sogar Sklaven und Sklavinnen umfasst. Es war also bereits in dieser Zeit, in klassischer Zeit, ein Schutz, ein ausgreifender Schutz der Menschenwürde vorhanden. Später hat man das negiert. Die Wissenschaftler wollten nicht wahrhaben, dass also so hohe Entwicklungen schon aus der heidnischen Antike stammen. Man glaubte, das könne nur aus dem Christentum kommen. Aber dass man das negiert hat, ist ganz erstaunlich und völlig unhistorisch. Und diese Entwicklung findet dann eine wichtige Fortsetzung im ptolemäischen Ägypten. Im Stadtrecht von Alexandria wird also dieser Persönlichkeitsschutz dann auch auf Individualklagen ausgedehnt. In Athen konnte jeder Bürger eine menschenunwürdige Verletzung von wem immer ahnden, mit Popularklage. In Alexandria konnte jeder Einzelne dann auch eine Privatklage anstellen. Also der Persönlichkeitsschutz war höchst entwickelt zusammen mit einem sehr beachtlichen Justizsystem, das die Griechen geschaffen haben.
Du hast es angesprochen, die Griechen hatten auch ein hochentwickeltes Justizwesen. Wie entwickelt war es, beziehungsweise welche Einrichtungen gab es damals auch schon?
Der Stein des Anstoßes, was das griechische Justizwesen anlangt, war es, dass die griechische Justiz, das griechische Justizwesen ganz stark abgestimmt war im 5. Jahrhundert auf die demokratische Entwicklung. Ich meine, wir alle wissen ja, dass in der Gegenwart die Justiz Demokratiedefizite aufweist. Die moderne Justiz ist gekennzeichnet durch einen tiefen Graben von den Menschen. Die Menschen durchschauen das alles nicht mehr. Das war in Athen anders. Man hat in Athen Gerichtshöfe konstituiert, in denen die Bürger selber gesessen sind. Und die haben mehr Rechtskenntnisse gehabt, als sich manche das träumen lassen. Ab dem 30. Jahr musste jeder Athener immer wieder längere Gerichtspraxis absolvieren und ab dem 60. Lebensjahr die Erfahrensten, die das schon oft gemacht haben, wurden dann gewissermaßen als Schlichtungsrichter eingesetzt. Das ist ein modernes Mediationswesen, das es in Athen bereits gegeben hat. Da sind wir erst vor wenigen Jahren wieder auf diesen Weg zurückgekehrt. Es wurde versucht, die Streithähne schon vor dem Prozess selber eine bessere Lösung als die Prozessuale finden zu lassen. Das ist athenisches Recht gewesen. Und die erfahrensten Richter mit 60 Jahren sind dann dazu ausersehen gewesen. Ein anderer Einwand, der immer kommt gegen die griechische Gerichtsbarkeit, sind die großen Gerichtshöfe. Aber da übersieht man beispielsweise, dass erstens einmal die Rechtskenntnis der Bürger viel größer war, die Gesetze viel einfacher und verständlicher als heute. Und die Aufbereitung für den Prozess war perfekt vorhanden. Das ist alles vorstrukturiert gewesen. Also man konnte in mehrstündigen Sitzungen durchaus vernünftige Entscheidungen treffen. Natürlich hat es damals auch Fehlentscheidungen gegeben, aber das unterscheidet die griechische Justiz nicht von der gegenwärtigen. Das haben wir heute genauso. Natürlich hat es auch damals Korruptionsfälle gegeben, aber die haben wir ja heute auch.
Das heißt, man sollte Rechtswissenschaftlern doch empfehlen, öfter einen Blick in die Geschichte zu werfen?
Ja, ich bin überzeugt davon, dass man mit der Kenntnis der Geschichte auch die Gegenwart besser versteht und vielleicht auch in manchen besser bewältigen kann. Und ganz im Sinne Freuds muss man sagen, nur wer die Vergangenheit versteht und aufarbeitet, kann die Gegenwart verstehen. Und nur wenn man beides kennt, hat man eine Chance, die Zukunft vernünftig zu gestalten.
Nochmal rückgreifend auf meine Eingangsfrage auch, also wo es darum ging, die Rechtsgeschichte von den Römern weiter zurückzulegen. Es wäre also an der Zeit, wirklich also die Rechtsgeschichte nicht nur umzuschreiben, sondern, sagen wir, sie einfach auch anzuerkennen, korrekt anzuerkennen.
Ja, ich halte das für dringend notwendig. Ich bin jetzt da gar nicht drauf eingegangen. Wenn man römisch-rechtliche Lehrbücher ansieht, da sind in 19. und 20. Auflage völlige Unrichtigkeiten, Unkorrektheiten enthalten, dass alles aus Rom kommt, was nachweislich im 6., 7. Jahrhundert bereits in Griechenland Gesetz und Recht geworden ist. Also ich halte nichts davon, den Kopf nach Straußenart in den Sand zu stecken. Das fördert ja bekanntlich den Weitblick nicht. Aber man muss die Rechtsgeschichte in vieler Hinsicht umschreiben. Und eines möchte ich auch nicht unter den Teppich kehren. Mit der griechischen Entwicklung kommt in mancher Hinsicht der alte Orient herein. Die Griechen haben in ihrem Ost-West-Konflikt nicht nur den Osten abgelehnt, sondern die Griechen haben auch vieles aus dem alten Orient übernommen. Etwa das Gesetz, die Idee der Publikation des Gesetzes, die Ausbildung gewissermaßen juristischer Kenntnisse bis hin zu ganz konkreten Verfahrensschritten und dergleichen mehr. Also ohne Orient kein Griechenland, aber auch, diese Konsequenz ist häufig nicht gezogen worden, kein Europa.
Sie hörten?
Die Griechen und das Recht. Über die Ursprünge von Recht und Religion mit Professor Heinz Bartha.
Heinz Bartha lehrt Zivilrecht an der Universität Innsbruck. Der zweite Band des mehrteiligen Werks Graecon und Leguntur zu den Ursprüngen des europäischen Rechts im antiken Griechenland ist soeben im Harassowitz Verlag erschienen.